Wie demokratieverdrossen ist diese Bevölkerung, ist das Bürgertum? Ist es nur noch an Individualinteressen interessiert? Oder hat es noch ein Interesse daran, ein demokratisches Gemeinwesen auch solidarisch zu stärken? Das scheint mir die entscheidende Frage zu sein. Und ich glaube, davon hängt auch ab, wie stark diese AfD wird.
Man muss sich die innenpolitische Situation in Italien anschauen, um Giorgia Meloni zu verstehen und um auch zu begreifen, welches ihre Agenda ist. Sie will einfach eine neue Rechte in ganz Europa etablieren.
15 Jahre nach Fukushima scheint es, dass das gesellschaftliche Gedächtnis für die Risiken, die mit dieser Technologie einhergehen, tatsächlich relativ kurz ist. Wir haben 2 große Reaktorunfälle auf der Welt schon gehabt. Das heißt, wir haben hier nach wie vor eine Hochrisikotechnologie, über die wir reden, wenn wir über Atomkraft reden. Und das gilt auch für die neuen Entwicklungen. Auch die bergen Risiken.
Blätter Podcast. Der Podcast der Blätter für deutsche und internationale Politik. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Blätter Podcast. Heute dreht sich alles um das Märzheft. Mein Name ist Karin Gothe und ich freue mich sehr, dass die beiden Blätterredakteure Anne-Britt Arps und Albrecht von Lucke im Podcast dabei sind.
Ja, sehr schön, mit dir wieder hier sein zu dürfen, Karin.
Mhm. Ja, gleichfalls von mir auch. Hallo.
Und bevor wir gleich zu euren Lesetipps kommen, kann ich schon mal sagen, welche Interviews hier auch gleich noch zu hören sein werden. Mit dir, lieber Albrecht, geht es ja gleich weiter. Wir sprechen über die Aussichten auf das Superwahljahr 2026, das ja am 8. März schon beginnt in Baden-Württemberg. Und wir werden auch darüber sprechen, wie sich die Parteienlandschaft dieses Jahr dadurch verändern wird. Ja, und dann folgt Maike Albart, die sich im aktuellen Heft mit Giorgia Meloni auseinandergesetzt hat, der ersten Frau an der Spitze einer italienischen Regierung. Sie spricht darüber, wie Meloni es mit ihrer Inszenierung als emanzipierte Frau, Mama der Nation und Underdog schafft, über ihre eigentlichen, auch autokratischen Ziele hinwegzutäuschen. Ja, und schließlich kommt Jochen Alswede in den Podcast. Der Physiker spricht mit mir über den weltweiten Hype um Mini-Atomkraftwerke, die sogenannten SMR, auf die immer mehr Staaten ihre Hoffnung setzen, um den steigenden Energiebedarf zu decken. Und das 15 Jahre nach der Nuklearkatastrophe von Fukushima und auch 40 Jahre nach Tschernobyl. Alswede erklärt, wie wichtig es ist, jetzt erst recht für straffere Sicherheitsstandards einzusetzen. Also diese Interviews greifen schon mal 3 total interessante Artikel im neuen Heft auf. Aber es gibt ja wieder, wie immer, viel mehr. Welche Artikel würdet ihr beiden denn den Leserinnen und Lesern oder den Hörerinnen und Hörern empfehlen?
Ja, ich möchte den Text von Antje Schrupp empfehlen. Der heißt Jenseits der Gleichstellung, wie weibliche Freiheit im postpatriarchalen Chaos erstritten werden kann. Und sie fragt, was die Gleichstellungspolitik der vergangenen Jahrzehnte, was sie gebracht hat und ob sie die Freiheit der Frauen tatsächlich erweitert hat oder ihre Gleichstellung wirklich befördert hat. Und sie kommt zu einem sehr ernüchternden Fazit. Denn heute sieht man ja nicht nur, wie in den USA Gleichstellungsprogramme und Diversitätsprogramme einfach abgeschafft werden, sondern auch hierzulande beobachtet sie eine Wiedervermännlichung der Politik. Trotz Gleichstellungspolitik sind in wichtigen politischen Gremien, wie zum Beispiel dem Koalitionsausschuss von März, kaum noch Frauen vertreten. Und sogar bei den Grünen würde der Männeranteil ohne Frauenquote schnell wieder sehr deutlich steigen. Und woran diese Strategie der Gleichstellung gescheitert ist und was wir stattdessen brauchen, um die Freiheit von Frauen, aber auch von allen anderen benachteiligten Gruppen zu erweitern, das analysiert sie, finde ich, sehr klug in ihrem Text. Und ich fand ihn auch deshalb sehr spannend, weil er zum Nachdenken anregt über ein Instrument wie die Frauenquote, was man ja erstmal mit einem emanzipatorischen Anliegen verbindet, was aber, wie sie zeigt, männlich geprägte Strukturen oft nicht nur nicht verändern kann, sondern die auch in manchen Fällen sogar stärkt.
Danke, Anne-Britt.
Ja, zu diesem Text passt wunderbar. Quasi das Pendant zur weiblichen Emanzipation ist der Text, den ich empfehlen möchte. Und zwar anlässlich der Tatsache, dass sich der Maskulinismus momentan ja mit der Frage trägt, was steckt eigentlich hinter Trump? Ist es eine Form von neuem Nero, Caligula? Also die Überlegung, wie kehrt dort die antike Tyrannis wieder? Spiegelt sich ironischerweise in einem Diskurs in der AfD, die einen Bezug zur Antike herstellt und die These behauptet, wir sind die Verkörperung antiker Tugendlehren. Und das ist sehr ironisch, das nimmt Markus Winden, der sehr kluge Ideengeschichtler, auseinander und sagt, dahinter verbirgt sich nichts anderes als hierarchische Vorstellung. Und wenn man es nochmal andockt an die gegenwärtigen Debatten um die Frage der Schnäppchenjägerei, der Vetternwirtschaft, dann sieht man, dass von bürgerlichen Tugenden bei der AfD wenig die Rede sein kann, obwohl sie sich eben versucht, maximal auf antike Tugenden zu beziehen. Das wäre meine Empfehlung.
Ja, spannend. Und
du? Ich komme auch wieder schwer dazu, mir immer nur einen auszusuchen.
Das fällt schwer, wie immer.
Genau. Mhm. Also es gibt zum Beispiel 2 sehr tolle analytische Artikel zum Nahen Osten, Christine Hellberg über Rojava und auch Ignaz Schlachetta über Trumps brüchigen Gaza-Frieden. Kann ich beide sehr empfehlen. Aber heute möchte ich einen Artikel tatsächlich empfehlen, der mich persönlich sehr berührt hat. Und das ist die sehr ergreifende Rede von Tova Friedman, einer 87-jährigen Auschwitz-Überlebenden. Und sie hat diese Rede vor kurzem am Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz im Bundestag gehalten. Also wenn man das liest, welches Grauen sie auch schon als kleines Kind erleben musste und dann die neueste Statistik auf den Tisch bekommt, dass der Antisemitismus in Deutschland, ausgerechnet auch in Berlin, erneut zugenommen hat. Und dann sieht man, dass in allen Bereichen der Bevölkerung der Antisemitismus zunimmt. Ja, und dann auch noch die AfD mit ihrer Geschichtsverdrehung auf TikTok junge Leute beeinflusst. Dann muss man sich eigentlich schämen. Und umso großartiger finde ich das, dass diese alte Dame tatsächlich jetzt selbst auch TikToks macht mit ihrem Enkelsohn, und um Jugendlichen über den Holocaust zu erzählen. Also sie hat mehr als 500.000 Follower inzwischen. Toll. Also meine Leseempfehlung, sehr traurig, aber auch ermutigend.
Und vielleicht darf man dazu sagen, der Text ist, wenn man ihn liest, weil sie die Rede in Englisch gehalten hat und also quasi nur übersetzt zu hören war, ist er nochmal, finde ich, nochmal viel eindringlicher, wenn man ihn wirklich gedruckt sieht. Das freut einen natürlich besonders, dass du ihn auch so empfiehlst.
Also ich fand ihn wirklich sehr beeindruckend und ich glaube auch nicht jeder hat das dann eingeschaltet, im Bundestag das dann noch zu hören.
Ja, ging mir auch so.
Und damit sind wir nämlich auch schon ein bisschen bei dem Thema, das wir gleich besprechen werden, die AfD und wie sie in diesem Wahljahr wahrscheinlich auch Veränderungen in der Parteienlandschaft mitbringt. Ja, Anne-Britt treffen wir dann gleich nach den Gesprächen wieder. Und dann würde ich sagen, machen wir gleich weiter, Albrecht.
Gerne.
Bis gleich.
Ja, mit dem Blätterredakteur Albrecht von Lucke blicken wir jetzt auf das Superwahljahr 2026. Es beginnt in wenigen Tagen schon mit den Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz und endet im September mit den Wahlen in Sachsen-Anhalt, Mecklenburg, Vorpommern und Berlin. Ja, Albrecht, der Parteitag der Union war ja jetzt gerade am Wochenende zu Ende gegangen. Eine Partei zwischen Nervosität und Hoffnung scheint es irgendwie, ne? Also, und in diesem Wahljahr hat man das Gefühl, die Union, die Kanzlerpartei, ist eben extrem nervös, weil da viel auf dem Spiel steht. Bei dem Parteitag hat sich die Union ja relativ geschlossen gezeigt. Der Parteivorsitzende hat 91,2% bekommen. Nach außen geschlossen, aber nach innen nervös? Oder gibt es da berechtigte Ängste, dass es vielleicht auch zum Debakel kommen könnte dieses Jahr?
Ja, absolut, in jeder Hinsicht. Und das eine bedingt das andere. Die Angst, die Nervosität bedingt die Geschlossenheit. Da hat sich noch einmal, übrigens im Gegensatz zur SPD, die in der Lage war, in einer ungeheuer kritischen Lage, Lars Klingbeil, wenn wir uns erinnern, beim letzten Parteitag abzustrafen, mit einem desaströsen Ergebnis ihren Chefstrategen, Parteivorsitzenden also klein gemacht hat, das würde sich die Union dann doch nie leisten. Und gerade, und das ist die eigentliche Ironie dieses Parteitages, die Angst, die Panik, die in den Reihen der Union umgeht, hat dazu geführt, dass Merz dieses Ergebnis bekommen hat. Dieser Parteitag war eine Zustimmung nicht zu Merz, er war eine Zustimmung zur Union, weil die Union damit deutlich gemacht hat, die Lage ist so ernst, wir müssen in dem Falle, manch einer vielleicht sogar mit der Faust in der Tasche, geschlossen hinter unserem Parteivorsitzenden stehen, weil andernfalls wird es sich absolut negativ bei den ungemein wichtigen Wahlen jetzt im März auswirken, denn die, das ist ja meine Kernthese, sind zentral. Gelingt es der Union nicht, Baden-Württemberg zurückzugewinnen von den Grünen, dann ist das ganze Jahr falsch eingetütet, dann beginnt es fatal, dann könnte es sich wie im Dominoeffekt bis nach Sachsen-Anhalt, wo ja die eigentlich vielleicht wichtigste Wahl, nämlich die Möglichkeit einer sogar vielleicht absoluten Mehrheit der AfD droht, dann könnte sich das bis dahin fortsetzen und deswegen ist die Union momentan so geschlossen, nicht weil sie Friedrich Merz liebt, im Gegenteil, der Parteitag war sogar einer, bei dem viele gesagt haben, der ist ja wieder so auf Merkel-Kurs in der Mitte, das gefällt vielen, die eigentlich sogenannten Merz-Ultras, denen gefällt das zum Teil gar nicht.
Die Umfragen belegen ja auch, dass Merz selten unbeliebt ist. Er hat ja sogar schlechtere Werte als Olaf Scholz.
Absolut, absolut. Und es ist nur so, dass eben die Union, das hat sie immer besser verinnerlicht, in dem Augenblick, wo es ernst wird, ziemlich genau weiß, dann müssen wir die Reihen schließen. Da funktioniert die Machtmaschine Union dann doch besser als die SPD beispielsweise.
Aber das reicht ja nicht aus. Also wenn wir jetzt sagen, sie sind total nervös, sie wissen, es kommt vielleicht eine Kettenreaktion zustande. Was muss die Union eigentlich jetzt vielleicht noch liefern vor den Wahlen?
Naja, die Geschlossenheit ist das Richtige. Das ist ja der eigentlich springende Punkt. Für die Wähler muss sie natürlich zunächst einmal all diese Kakophonie, die sie in den letzten Wochen entfesselt hat. Es war ja eine, wenn wir uns erinnern, Begrifflichkeiten wie Lifestyle, Teilzeit, das Mokieren über Zahnersatz. Die Wirtschaftsunion, die sagte, wir müssen den Zahnersatz privatisieren. Also irrsinnige Forderungen, die natürlich auch einen erheblichen Teil der klassischen CDU-Klientel, die nicht nur die Gutsituierten sind, gerade in den Ländern wie Baden-Württemberg geht ja die Wählerschaft durchaus weit in die Mitte rein. Die sind damit natürlich enorm verängstigt, verprellt worden. Deswegen hat jetzt die Union das große Ziel, jetzt geschlossen zu sein. Denn eines ist ja so spannend, das ist ja die Kernthese meines Textes. Wir erleben in gewisser Weise bei dieser Wahl noch einmal in den beiden westlichen Staaten das klassische westdeutsche Modell. Es kämpfen nochmal die Parteien der alten Bundesrepublik. Ironischerweise in Württemberg, schon Baden-Württemberg, schon mal anders, weil dort sind es die Grünen erstaunlicherweise, die stärkste Partei in der linken Mitte sind. Aber gegen die Union. In Rheinland-Pfalz noch einmal SPD gegen Union. Das wird sich dann mit Blick auf die Wahlen im Osten völlig ändern, weil da ist der Herausforderer nur noch die AfD. Und die große Frage ist die, wird die AfD im Südwesten auch schon so stark, und das droht sich abzuspielen, mit Blick auf Baden-Württemberg, wo sie über 20% kommen könnte, wird sie auch so stark, dass sie eines Tages auch im Westen der Republik der eigentliche Herausforderer dann wahrscheinlich der Union sein wird.
Aber das ist doch etwas, was sich in den letzten Jahren schon abgezeichnet hat, wo man aber das Gefühl hatte, dass sich die Union möglicherweise auch in so einer falschen Sicherheit wiegt und sagt, auf unsere bürgerlichen Stammwähler ist ja Verlass und die werden sicher nicht diesen AfD-Leuten hinterherlaufen, und dass man das als rein ostdeutsches Phänomen auch ein bisschen abgetan hat.
Das ist der Punkt. Man hat geglaubt, das spielt sich vor allem im Osten ab. Und das zeigt sich und wird sich jetzt meiner Meinung nach in Baden-Württemberg noch viel deutlicher zeigen, als es sich übrigens auch schon bei den Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen gezeigt hat. Die AfD dringt sowieso in die Arbeitnehmerseite ein. Die Arbeiterklassen werden quasi von der AfD zum Teil längst übernommen. Ich erinnere daran, dass in klassischen Arbeiterstädten, Mannheim beispielsweise, Kaiserslautern, aber vor allem auch Gelsenkirchen, dort ist die AfD längst die Partei, die SPD überrundet hat. Also, und das könnte sich im Südwesten jetzt auch noch stärker fortsetzen. Und das wäre dann, das macht es so ironisch, vor allem für die SPD, auch in einem Land wie Rheinland-Pfalz, das ist die zweite Wahl, die so wichtig ist, verliert die Union in Baden-Württemberg, wäre das für Merz ein GAU. Übrigens gerade nach diesem Parteitag, weil Baden-Württemberg gilt für ihn eigentlich als das Nonplusultra. Er muss dieses eigentlich immer schwarze Land von den Grünen zurückgewinnen. Hat aber das Problem, dass er übrigens mit dem Spitzenkandidaten Manuel Hagel einen ausgesprochen schwachen, blassen Kandidaten hat. Und Cem Özdemir hat nun gewisse Popularitätswerte, ist auch ein Rhetor und hat er sich übrigens noch mit Boris Palmer verstärkt, so, das kommt noch hinzu.
Er versucht den Wahlkampf ja ganz stark über die Personen auch zu führen, ne?
Absolut, es ist sehr personenlastig und so, und Palmer genießt ja im Südwesten auch durchaus zum Teil ziemliche Anerkennung, übrigens bis ins AfD-Spektrum ein, das darf man nicht unterschätzen. Also die Fähigkeit dazu wildern, das versucht ein Cem Özdemir. Verliert die Union das, wäre das für Merz verheerend. Verliert aber die SPD Rheinland-Pfalz, wäre das für die SPD dramatisch, weil Rheinland-Pfalz ist mittlerweile das letzte Hochland, die letzte Domäne der SPD im Südwesten. Und insofern muss die SPD höllisch aufpassen, dass die AfD im Rheinland-Pfalz nicht auch in gewisse Bereiche eindringt. Das tut sie bereits. Sie gewinnt auch dort in erheblichem Maße, und das wird auch sehr spannend sein, auch wenn sie wahrscheinlich nicht so stark sein wird wie in Baden-Württemberg, wo sie übrigens wirklich über 20% kommen könnte. Es könnte in Rheinland-Pfalz auch dazu führen, dass der Aderlass der SPD Richtung AfD verhindert, dass die SPD den Ministerpräsidenten verteidigt.
Also die AfD erhält ja inzwischen Zulauf wirklich aus allen Parteien, ne? Also besonders stark hat sie wohl auch vom Niedergang der FDP profitiert. Da gab es ja auch eine unheimliche Abwanderung zum Beispiel. Und das ist ja auch eine weitere These in deinem Text, dass du sagst, eigentlich die Bürgerlichen, die Liberalen, die neigen eben auch erstaunlicherweise, oder ich finde es erstaunlich, der AfD zu. Wie erklärst du das?
Naja, es ist ja nicht so, dass der, ich nenne es mal, der Nationalpopulismus und auch übrigens, ich würde es noch brachialer formulieren, der Nationalegoismus und ich sage sogar noch viel deutlicher, der Vulgärliberalismus jedes Einzelnen, der Neoliberalismus, dass der nur in der AfD zu Hause wäre. Eigentlich war die FDP sogar der Vorreiter. Und wenn ich daran denke, wie Leute wie Kubicki und andere versucht haben, mit populistischen Positionen das Feld, bevor die AfD oder auch parallel zur AfD zu bespielen, sogar als Soft-AfD, in gewisser Weise auch nicht unerheblich deshalb der letzte Wahlsieg der FDP 2021 gelang, weil sie aus der Opposition heraus diese Karte gespielt haben, dann sieht man, wie verführbar ein primär natürlich individualegoistisches Bürgertum in erheblichem Maße gefährdet ist. Also anders ausgedrückt, der Bourgeois, der nur an privatem Wohlergehen orientiert ist, würde ich behaupten, macht eigentlich die Mehrheit innerhalb eines klassischen bürgerlichen Spektrums aus. Der Citoyen, der an Zivilgesellschaft, an Verantwortungsgefühl orientiert, der ist doch wahrscheinlich eher in der Minderheit. Und insofern ist es für mich überhaupt kein Wunder, dass die AfD es geschafft hat, mit einer ganz cleveren Besetzung von Themen wie Staatshaushaltssanierung bzw. schwarze Null alle Positionen der FDP ein Stück weit zu übernehmen, die Protestnote noch stärker zu machen übrigens und paradoxerweise, und das macht es so infam, trotzdem das Blaue vom Himmel zu versprechen, wenn man sagt, wir zahlen Renten von bis zu 70%. Das ist also wirklich die Quadratur des Kreises, das passt nicht zusammen, aber es holt viele auch der bürgerlichen Schichten ab, weil sie in der AfD die letzte Stimme des Protestes gegen eine CDU, CSU sehen, die sie mittlerweile viel zu und Da, glaube ich, hat der Parteitag von März wieder in diese fatale Richtung gewirkt, obwohl ich es eigentlich richtig finde, dass er die Mitte versucht zu halten. Aber der Eindruck wird jetzt bei der AfD sogar noch stärker sein. Der da lautet, der geht wieder nur in die Mitte, der sieht die Interessen des Bürgertums nicht. Und insofern schlägt, und das ist ja die Ironie, schlägt die FDP jetzt in Baden-Württemberg ihre letzte Schlacht. Denn Baden-Württemberg ist das Urland des Liberalismus. Dort war er immer am stärksten. Und meine These, wenn es die FDP dort nicht schafft, ins Parlament zu kommen, ins Landesparlament, dann ist das Sterbeglöckchen der FDP geschlagen. Da hat sie eigentlich keine Chance mehr. In Rheinland-Pfalz wird sie mit Sicherheit rausfliegen. Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern auch. Also Baden-Württemberg ist die Frage, die Mutter aller Wahlen für die FDP. Da wird man sehen, ob sie es noch einmal schafft, sich da zu halten und vielleicht von dort ausgehend wieder aufzubauen. Ich habe da der größte Zweifel. Ich glaube, das, was Lindner noch einmal gelang, unter großer Strafverschränkung, auch eben populistisch, das wird der FDP nicht mehr gelingen. Insofern endet mit dieser Wahl in Baden-Württemberg ein Stück weit auch das alte westliche bundesrepublikanische Parteiensystem. Denn das ist die Ironie. Das wird von der AfD aufgesaugt und daran zeigt sich, dass wir eine fundamentale Verschiebung haben. Im Westen zum Teil jetzt nochmal das Antreten der alten Parteien im Blick auf die Wahlen im Osten. Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern stellt sich das wieder völlig anders dar. Da ist die AfD der einzige Herausforderer, ja sogar die Option, stärkste Partei zu werden, mit großer Wahrscheinlichkeit sogar.
Was der AfD ja auch stark in die Hände spielt, ist diese Politikverdrossenheit. Da gibt es ja jetzt auch aktuell, kamen neue Zahlen, wie politikmüde die sind und wie wenig Vertrauen die Menschen auch in Demokratie inzwischen haben. In deinem Artikel finde ich ja total interessant, dass du auch die Parallele aufmachst von zu 1848 und 20er Jahre. Also haben die Leute denn total vergessen, dass wir jetzt Jahrzehnte eine stabile Demokratie hatten, die auch Wohlstand und Sicherheit gebracht hat?
Das Ironische besteht doch darin, dass wir es im Bürgertum immer wieder erlebt haben, dass das Bürgertum eine radikale Rechtswendung vorgenommen hat. Das erleben wir 1848 nach dem Scheitern der großen liberalen demokratischen Revolution, die ja eben vor allem im Südwesten stattfand, beginnt dann das Bürgertum sich zu nationalisieren, auch übrigens im Zuge natürlich der großen Siege gegen Frankreich 1871. Und es gibt so etwas wie einen Nationalismus. Interessanterweise natürlich damals noch stark national und nicht nur egoistisch grundiert. Das Gleiche haben wir aber nochmal in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts. Da gibt es auch eine aggressive rechte Bewegung aus dem Bürgertum, vor allem übrigens aus dem Kleinbürgertum. Und gewissermaßen das Ähnliche spielt sich heute wieder ab. Die AfD ist Ausdruck eines regressiven, antisozialen, eines aggressiv, ja, auch gegen die Schwächeren, gegen Fremde, Abwertenden und durchaus ja sehr stark mit dem Nationalismus, schwangergehenden Bürgertums, das eben sehr nach rechts wandert. Und insofern ist es tatsächlich so, dass die große Frage jetzt auftaucht, wie demokratieverdrossen ist diese Bevölkerung, ist das Bürgertum? Ist es nur noch an Individualinteressen interessiert? Oder hat es noch ein Interesse daran, ein demokratisches Gemeinwesen auch solidarisch zu stärken? Das scheint mir die entscheidende Frage zu sein. Und ich glaube, davon hängt auch ab, wie stark diese AfD wird.
Aber wenn wir uns das jetzt anschauen, also die Politikskandale, die Vetternwirtschaft, Korruption erschüttern ja nun seit Wochen eigentlich auch die Partei. Aber in den Umfragen sieht man überhaupt keine Veränderung.
Und das ist die entscheidende Frage. Ich bin sehr gespannt. Das wird jetzt in Baden-Württemberg ein Vorschein sein. Die entscheidende Frage kommt dann ja noch im Herbst mit Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern. Die große Frage ist die: Sind die Bürger doch ein Stück weit schockiert und fragen sich, gerade vor dem Hintergrund, dass die AfD ja sogar stärkste Partei in Sachsen-Anhalt werden könnte, fragen sie sich dann wirklich, ja, wollen wir diese Schnäppchenjäger, diese Glücksritter, die nur in die eigene Tasche spielen, denn das ist ja deutlich geworden, wollen wir die wirklich an die Macht bringen? Das ist die Frage. Oder gibt es da noch eine Reserve verantwortungsethischer Art, dass die Leute sagen, das wollen wir dann doch nicht. Zumal es übrigens, glaube ich, Sachsen-Anhalt, wenn es da passieren sollte, enorm schaden würde. Das Land würde Schaden nehmen, wenn die AfD wirklich regieren könnte. Das ist die Frage. Oder, und das ist meine Sorge, ist der Verdruss über die anderen Parteien, übrigens bei einem erheblichen Teil des Bürgertums, auch gerade gegenüber der CDU-CSU. Und ich glaube, die Rede von Friedrich Merz, so richtig ist, ich finde, dass er versucht, die Volkspartei CDU wieder zu beerben. Aber er hat natürlich die große kognitive Dissonanz, sage ich mal, erzeugt, dass er, der davor der größte Kritiker neoliberaler Art war, plötzlich auf einen Mittekurs einschwenkt und sagt, wir wollen das Land nicht schlecht reden, wir wollen eigentlich auch keine unbedingt großen Reformen. Wenn das passiert, werden viele wieder einen größeren Verdruss gegen diese Union empfinden. Und die Frage ist die, ob siegt dann am Ende doch eher der Wunsch, unbedingt zu sagen, die nicht mehr. Lasst also jetzt einfach die anderen ran, die Union hat versagt. Ein letztes Mal haben wir hier noch eine Chance gegeben, jetzt sollen es doch die anderen machen. Ich glaube, das ist die entscheidende Frage und die Sorge muss man haben, dass viele aus einer gewissen Leichtfertigkeit, weil sie vielleicht auch den Rechtsradikalismus der AfD nicht hinreichend ernst nehmen, sagen, so, jetzt erteilen wir final auch der Union eine Quittung. Und wir werden einen gewissen Vorschein in Baden-Württemberg sehen, weil da wird man erleben, wie stark die AfD wird. Gelingt es ihr dort auch über 20% zu kommen, und das ist ja möglich, dann sieht man, dass die Hemmschwellen gegenüber einer solchen Partei der Vetternwirtschaft doch sehr gering sind im Bürgertum.
Herzlichen Dank, lieber Albrecht, dass du mit mir über die kommenden Wahlen gesprochen hast.
War mir wie immer ein Vergnügen, liebe Karin. Hoffentlich auf bald.
Ihr Gesicht kennt inzwischen fast jeder und jede. Giorgia Meloni ist die erste Frau an der Spitze einer italienischen Regierung, stabil seit 3,5 Jahren, eine charismatische Politikerin auf der internationalen Bühne, voller Frauenpower. Aber in Italien selbst führt sie eine autoritär-rechtsnationale Politik. Über die zwei Gesichter der Giorgia Meloni spreche ich jetzt mit Maike Albart, Journalistin, Romanistin und Literaturkritikerin. Hallo Maike, schön, dass du beim Podcast dabei bist.
Vielen Dank für die Einladung, ich freue mich auch.
Ja, ein Engel in einer Wandmalerei in einer der ältesten Kirchen Roms trug bis vor kurzem das Gesicht der italienischen Regierungschefin Giorgia Meloni. Also ein Amateurrestaurator hatte das wohl gemalt, ein Fan. Inzwischen ist das Bild wohl wieder entfernt, aber eine Zeit lang war das ein richtiger Besuchermagnet. Es war natürlich schmeichelhaft für Giorgia Meloni, so als Engel dargestellt zu werden. Es passt zumindest auch zu ihrer Inszenierung, oder?
Ja, sie hat dann auch ganz klug geantwortet und reagiert, wie sie das immer tut. Sie hat gesagt, sie sei kein Engel. Aber alle wissen, dass sie Engel sammelt. Das ist etwas, was vielleicht sie auch auszeichnet. Und ja, da hat sie eigentlich auch dann wieder Kapital draus geschlagen. Und auch der Priester, der ganz unschuldig getan hat, es kamen ja sehr viele Besucher dann in die Kirche, wusste natürlich Bescheid. Das war eine durchaus mit Absicht geschehene Inszenierung. Und davon hat sie wie immer profitiert.
Aber was ist die andere Seite? Was ist die Seite, die sie vielleicht verstecken möchte hinter dieser Engelsmaske?
In Italien ist es sehr eindeutig. Sie hat eine ganz autoritäre Politik gefahren in den letzten Jahren und das zeigt sich immer wieder in verschiedenen Situationen. Sie tut außenpolitisch so, als sei sie sehr pragmatisch. Sie gibt sich als kühle Strategin, sie agiert sehr klug, hat eigentlich angeschlossen an die Politik von Mario Draghi. Aber innenpolitisch, vielleicht erinnern sich einige daran, hat sie ja zum Beispiel Demonstrationen, diese Raves, verboten, gleich nach ihrem Regierungsantritt. Das hat für einigen Wirbel gesorgt. Es gab 2024, daran erinnere ich mich noch sehr gut, eine Demonstration von Studierenden, die eigentlich dafür auf die Straße gegangen sind, dass sie billigere Wohnungen finden. Eine eigentlich ganz normal verlaufende Demonstration. Und da ist die Polizei extrem brutal vorgegangen und es gibt Handyaufnahmen. Da hat sich sogar Sergio Mattarella, der italienische Staatspräsident, bemüßigt gefühlt, vor die Nation zu treten und zu sagen, dass das nicht geht, dass der Sicherheitsapparat so agiert. Und es gibt etliche Beispiele. Sie hat Intellektuelle mit Prozessen überzogen. Sie sorgt dafür, dass zum Beispiel die RAI, das öffentlich-rechtliche Fernsehen, in ihrem Sinne gestaltet wird. Sie hat da Leute eingesetzt. Also sie ist in der Lage, immer wieder ihre Anhängerschaft so einzusetzen, dass eine Geschlossenheit entsteht und sie regiert absolut autoritär.
Dazu gehört ja auch das faschistische Erbe, ne? Das ist ja auch was, was im Ausland gar nicht mehr so gesehen wird oder wo wir uns in Sicherheit wiegen und sagen, naja, sie hat ja abgeschlossen. Das behauptet sie auch immer mit dem faschistischen Erbe ihrer Partei. Aber stimmt das denn?
Wenn man es genauer sich anschaut und zum Beispiel ihre Reden, die kann man auf YouTube auch nachhören und ansehen vor den Versammlungen, Atreju heißt das ja, diese Partei von Giorgia Meloni, auch ihre Jugendorganisation hat unheimlich geschickt bestimmte Referenzhorizonte instrumentalisiert. Teuken gehört dazu, Herr der Ringe, Michael Ende, die unendliche Geschichte und Atreju bezieht sich auf Michael Ende. Da gibt es immer große Veranstaltungen und wenn sie da auftritt, hat sie einen ganz anderen Charakter. Dann macht sie sich eigentlich lustig über die Linke, sie macht sich lustig über Journalisten, das ganze Metier wird unheimlich in Abrede gestellt und diese ganz rechte Kultur, die wird, auch wenn sie ausgeübt wird, also die faschistische, nicht bestraft. Das ist etwas, was man durchgehen lässt. Es gab zum Beispiel nach einer Versammlung von Atreju eine Jugendparty, da hat die italienische Zeitung Fanpage Beobachter hingeschickt und da gab es den sogenannten Rock Identitario. Und natürlich gibt es da junge Leute, die einen römischen Groß zeigen.
Identitäre auch in Italien. Ja.
Genau, und das ist diese Politik. Und nach außen tut sie unschuldig, wie ein Engel. Da hat sie dieses Engelsgesicht und inszeniert ihre Attraktivität. Aber diese jungen Leute, die wirklich rechtsextrem sind, die das ganze Gedankengut von Mussolini weiter verbreiten, die genau dieser Politik anhängen, die das absolut ausleben. Und bei diesen Fäden, die dann auch clandestin sind, da wird immer gesagt, zeigt den römischen Gruß nicht, wenn Journalisten dabei sind, gebt euch ganz normal, die werden auch so zugelassen. Das wird dann gesagt, na, das sind junge Leute, die dürfen schon über die Stränge schlagen. Und nach innen schafft sie es eben, die so zu domestizieren, zumindest an der Oberfläche, dass das weiterhin ihre Anhängerschaft ist.
Und ganz, sie macht sich dann auch überhaupt nicht angreifbar, ne? Das ist ja der Punkt.
Das ist ihre Strategie, genau. Das ist der Punkt. Sie tut so, als sei das alles vergessen. Sie hat sich auch mit verschiedenen Äußerungen distanziert und sagt, mit dem alten Faschismus haben wir nichts zu tun.
Aber im Logo ihrer Partei, da ist immer noch die Flamme von Mussolinis Grab, oder? Das ist ja auch so ein Symbol für Rechte, international, glaube ich, inzwischen. Ne?
Ja, und das ist ein Logo, das sie übernommen hat von dem MSCI, also von der alten faschistischen Partei, die 1946 gegründet wurde. Das ist die Flamme auf dem Grab von Mussolini, die ewig brennt. Und früher war das ein Trapez, jetzt ist es nur noch so ein Strich eigentlich, aber der ist immer noch da und die Flamme ist immer noch da. Und eigentlich hätten natürlich die Fratelli d'Italia, die Partei, die sie neu gegründet hat und eben mit diesem neuen Referenzhorizont versehen hat, davon auch Abstand nehmen müssen. Aber das hat sie nicht getan, ganz bewusst nicht.
Total interessant, wie sie das auch managt, diese Vergangenheit, und dann das so verbrämt. Ist das purer politischer Instinkt oder hat sie da Helfer? Also du schreibst ja in deinem Artikel auch von einem Spin-Doktor, der da großen Einfluss nimmt.
Ja, Tommaso Langobardi ist eine Schlüsselfigur, ein hochintelligenter junger Mann, jetzt Anfang 30. Er ist sehr intuitiv und landet immer wieder wahnsinnige Erfolge. Offenkundig war er auch, so wird zumindest kolportiert, der Spin-Doktor ihres Buches Ich bin Giorgia, das vor der Wahl erschienen ist, mit dem sie sich auch den italienischen Wählern empfohlen hat. Und er ist jemand, der mit seinem Team alle Auftritte von Meloni auch sehr durchchoreografiert. Wenn man sich ihre Auftritte anschaut, dann ist zu bemerken, dass sie früher immer extrem ernst, fast so ein bisschen böse geguckt hat. Und jetzt ist sie oft gelöster oder lacht dann auch. Und da, glaube ich, arbeiten die richtig dran.
Und es macht ja auch so Grimassen, ne? Die auch so als Memes dann in Social Media verteilt werden.
Ja, es gab einen Auftritt, den fand ich auch bodenlos. Da erzählt sie, dass sie von einem Journalisten, von dem Journalisten, der gerade dran war, also sie äußert sich immer verächtlich über Journalisten, auch von den großen Zeitungen, immer abwertend. Die will sie gar nicht. Sie gibt ja auch fast keine Pressekonferenzen, lässt nur Interviews zu von Journalisten, die ihr gewogen sind oder fast nur. Ja, da gab es auch einen großen Skandal jetzt im vergangenen Jahr. Das gab es noch nie. Die Wirtschaftszeitung Il Sole 24 Ore, die nun wirklich nicht verdächtig ist, auf der linken Seite zu stehen, hat 2 Tage gestreikt, weil das zentrale Interview nicht von einem Journalisten der Zeitung geführt wurde, von einem Wirtschaftsspezialisten, sondern von einer Journalistin von außerhalb, die Meloni gewogen ist. Da ist die Zeitung selbst in den Streik getreten, bis auf ganz wenige Leute. Und das fand ich unglaublich. Und dass sie das so gestaltet, das ist ja eine Art von Einheitlichkeit, die sie der Presse auferlegt, das ist schon sehr, sehr erschütternd. Und diese Szene, die mir jetzt gerade eingefallen ist, da trug sie, zufällig sagt sie, ein schwarzes T-Shirt. Und der dumme Journalist, der gerade an der Reihe war, fragt, ob das eine Anspielung auf die Schwarzhemden seien, also die Mussolini-Anhänger, die historischen. Und daraufhin sagt sie gar nichts, sondern hebt einfach nur die Schultern und zieht eine dieser Grimassen, die du gerade erwähnt hast, macht große Augen und erntet Lacher. Der ganze Saal ist auf ihrer Seite, den bringt sie zum Toben. Und so ist sie immer. Also das beherrscht sie perfekt, dieses Spiel.
Also ein zentraler Punkt, den du auch in deinem Artikel beschreibst, ist ja ihre Inszenierung. Ist ja nicht nur das Engelhafte, vielleicht auch jetzt dieses etwas Lustige, dieses Charismatische. Zu der Inszenierung gehört ja auch dieses La Mama und dass sie sich auch als Mutter inszeniert, die Mutter der Nation.
Ja, ich nenne das tatsächlich, dass sie die Mama-Karte ausspielt. Das ist einfach eine Beobachtung, die ich auch hochinteressant fand, weil ich an sich gekommen bin von dem Gedanken, wie wird denn Mutterschaft in Italien instrumentalisiert? Also im vergangenen Jahrhundert. Man kann das in der Werbung beobachten. Italien ist ein ungeheuer patriarchales Land, immer noch. Es gibt, glaube ich, in Europa die größte Differenz zwischen der Bezahlung von Männern und Frauen in Italien. Es gibt die wenigsten Politikerinnen. Das ist ganz auffallend. Und Meloni ist in der Lage, auch diese Mutterschaft, ihre Tochter heißt Ginevra, medial unheimlich gut zu inszenieren. Auch da ist sie wieder ein Popstar. Nicht nur dieses Ich bin Giorgia, das war ja dann so ein Song. Ich bin Mutter, ich bin Italienerin, ich bin Christin. Ich bin eure Mutter eigentlich. Sie tut das dann eben auch an bestimmten Tagen, zum Beispiel am Muttertag oder jetzt Maria Empfängnis kurz vor Weihnachten. Und das tut sie auf wirklich wahnsinnig geschickte Weise, sicherlich auch mit Hilfe ihres Spin-Doktors.
Aber da steckt natürlich ein eigentümliches Frauenbild dahinter, weil gleichzeitig, sie ist eine der wichtigsten Frauen in Europa. Sie ist die erste Ministerpräsidentin Italiens. Sie hat Strippen gezogen im ganzen Land. Ja? Also sie hat Macht und Einfluss. Und gleichzeitig propagiert sie in diesen Mutterbotschaften ja ein eher traditionelles Bild. Oder tut sie was für die Frauen und für die Mütter?
Nach meinem Eindruck tut sie da sehr wenig. Und das hat auch für einige Skandale gesorgt, dass sie zum Beispiel den Paragraphen, der sehr liberal ist in Italien, für Abtreibung verschärft hat und verändert hat. Also dass sie da überhaupt Hand angelegt hat. Das hat für große Unruhe gesorgt. Das war eine der ersten Handlungen. Sie will unbedingt dieses ganz traditionalistische Familienbild vermitteln, obwohl sie selbst alleinerziehend ist. Das hat ihr aber dann auch noch mehr Sympathien eingebracht. Ihr Mann, das war ja ein Journalist, der sie dann auch noch übel betrogen hat. Auch daraus hat sie Kapital geschlagen. Also sie hat es immer geschafft, dass dann alle Herzen für sie schlugen. Und diese Mutterschaft, die schafft sie so darzustellen, als sei das eigentlich zentral für sie, also als sei das etwas, was wirklich ihren Kern ausmacht. Und gleichzeitig, wenn man das so ein bisschen analysiert, ist es dann doch auch immer nur ein Eindruck, den sie nach außen vermittelt. Aber sie dient da als Projektionsfläche, weil natürlich viele Italienerinnen in einer vergleichbaren Situation sind.
Also man sollte doch annehmen, dass sie dann zum Beispiel was dafür tut, Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu ermöglichen.
Ja, das hat auf eine sehr gute Weise eine Politikerin, die für mich im Moment zu den überzeugendsten zählt, die Bürgermeisterin von Genua, Silvia Salis. Das ist eine frühere Hammerwerferin, aber auch eine Politikwissenschaftlerin, die ein paar Jahre gearbeitet hat in der Administration für Sport parteilos. Und die hat gesagt, man solle eigentlich nicht diese Frauen an der Spitze fragen, wie sie das bewältigen. Man muss die Frauen fragen, die 1200 Euro im Monat verdienen, zwei Kinder versorgen müssen und ein großes Problem haben, wenn eins krank ist. Und solche Fragen formuliert Giorgia Meloni nie. Sie tut für Frauen nichts. Ich finde aber auch so erschreckend, dass das kaum einen Effekt hat. Also, dass man gar nicht merkt, dass da ein Unmut entsteht in Italien.
Dass der Widerspruch gar nicht erkannt wird. Ne? Aber gleichzeitig finde ich das auch, ehrlich gesagt, sehr geschickt. Man weiß ja auch, das hat sie auch selber so erzählt, ne? Dass sie auch nur aufgestellt wurde von ihrer Partei in früheren Zeiten, weil man den Rechtspopulisten auch ein anderes Image verpassen wollte. Und das scheint ja nun ganz genau geglückt zu sein. Also man weiß ja zum Beispiel in Deutschland, dass eher weniger Frauen rechtspopulistische Parteien wählen. Und in dem Moment, wo ich aber eine Frau an die Spitze stelle, die zeigt, wir sind doch gar nicht so, wir sind doch wählbar, da kehrt sich das tatsächlich auch ein bisschen um. Ist das in Italien auch so?
Ja, das war Rampelli, ein ganz wichtiger Politiker, der jetzt auch eine wichtige Funktion hat. Der hatte die Idee, dass man sie jetzt nach vorne stellt. Und da ist wieder das Engelsgesicht. Also eine junge Frau mit Anfang 20, die kein Wässerchen trüben kann, mit blauen Augen, hübsch, sehr klein. Die wurde dann nach vorne gestellt und war plötzlich wählbar und war das andere Gesicht. Und da wollte man wirklich abschließen mit diesem Image der faschistischen Jugend, dass das diejenigen sind, die auf die Straße gehen und die Schläger sind. Und dazu muss man vielleicht auch so ein bisschen den historischen Hintergrund im Kopf haben. Italien ist im Grunde ein Land, in dem es wirklich in den 70er, 80er Jahren noch bürgerkriegsähnliche Situationen gab, weil diese Rechte und die Linke hängt auch zusammen mit der versäumten Aufarbeitung des Krieges und dieser bürgerkriegsähnlichen Situation in den letzten Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg direkt und noch während des Zweiten Weltkriegs nach 1943. Das hat man nicht aufgearbeitet und das hat sich dann in Ausläufern bis in die Zeit des Terrorismus von rechts und von links fortgesponnen. Und damit wollte man brechen. Man wollte eben so eine ganz neue Art des Images etablieren. Und das hat man mit Meloni als Engelsgesicht dann geschafft.
Fatal ist natürlich aber trotzdem, dass sie ja jetzt quasi so eine Art Feminismus auch präsentiert, obwohl sie ja eigentlich nicht Feministin ist oder vielleicht eine rechte Feministin, da können wir ja drüber streiten. Aber es gibt eben auch viele, die dann sagen, Was soll's, sie ist zwar rechts, aber sie ist eine Frau an der Spitze. Und allein das müsste doch als Vorbildfunktion für uns alle schon reichen.
Ja, sie ist aber keine Feministin, würde ich sagen. Sie kann damit ja auch gar nichts anfangen. Das hat sie schon in ihrem ersten Buch, als sie noch ganz jung war und Ministerin war, betont. Sie wolle alles für Frauen tun und das Besondere an Frauen sei aber, dass sie Kinder haben könnten. Das würde sie auszeichnen. Damals hatte sie noch keine Tochter und das sei es, worum es ginge. Also wieder dieses ganz traditionalistische Familienbild und es geht immer um Familie, um Vaterland, um die Nation.
Das aber sind sie ihre Punkte. Doch, ja, aber sie strickt doch Netzwerke in Italien. Mhm. Also da gibt es ja offenbar so ein neues Triumvirat, also Triumulierat, Herrschaft der drei Frauen, ihre Schwester und die Tochter von Berlusconi ist ja noch dabei. International hat sie auch Kontakte zu vielen einflussreichen Frauen geknüpft, nicht nur Rechten. Das heißt, sie lebt ja in irgendeiner Form schon auch Feminismus.
Ja, wenn man das so nennen will, ich halte das für eine falsche Wahrnehmung, weil ich glaube, dass im Hintergrund Leute wie zum Beispiel Fazzolari, das ist auch ein Ideengeber, der nie interviewt wird, auch aus ihrer Partei eine viel größere Rolle spielen. Es gibt die Schwester Arianna, das stimmt. Und bei Marina Berlusconi, der Tochter von Berlusconi, die eine sehr einflussreiche Wirtschaftsfrau ist, bin ich mir nicht sicher. Die hat zu Draghi auch einen ganz engen Kontakt. Das ist überhaupt nicht gesagt, auf welcher Seite sie da steht. Das ist, glaube ich, eher so eine modische Feuilleton-These, dass man das gerne so sehen möchte. Sie hat ja auch zu Trump und zu Vance und zu Elon Musk eine gute Beziehung. Also sie ist einfach jemand, der gut Netzwerke knüpfen kann, egal ob zu Frauen oder Männern. Sie versteht sich auf Macht. Sie versteht sich darauf, Macht klug einzusetzen und das auf eine sehr männliche Weise zu tun, würde ich sagen.
Du schreibst das ja auch, sie nennt sich ja Il Presidente, ne? Und nicht
ja,
La Presidente.
Das scheint mir der ganz eindeutige Beleg zu sein. Es ist natürlich auch so eine Stimmungsmache gegen alles, was irgendwie in Anführungszeichen woke sein könnte. Sie will unbedingt nur als Il Presidente bezeichnet werden. Also bei ihr ist es schon auffallend, weil man auf Italienisch einfach La Presidente sagen könnte. Es wäre nur der Artikel, der sich verändert. Und sie betont aber diesen maskulinen Charakter der Macht durch diese Entscheidung. Und auch noch ein Punkt, den ich wichtig finde, sie betont ja immer, sie sei ein Underdog, sie sei eine Außenseiterin, die so aus dem Nichts in die Politik gekommen
ist. Das ist auch so ein Narrativ, ne?
Ja, das ist ein Narrativ, das überhaupt nicht stimmt. Ich würde sogar sagen, ein Mythos, denn sie ist natürlich ein Geschöpf der Partei. Seitdem sie 16 Jahre alt ist, ist sie in diesen Jugendorganisationen und ist dort immer weiter nach oben gekommen und hat sich etabliert. Sie wird eben unterschätzt. Das ist auch ihre Fähigkeit, die sie auszunutzen weiß und immer wieder auch von Männern bekämpft. Eine Situation war ja bei der Bürgermeisterwahl in Rom, da war sie gerade schwanger von Guido Bertolaso, das ist der Chef des Zivilschutzes gewesen, der sich auch aufstellen lassen wollte, der dann gesagt hat, adesso deve far la mamma, Giorgia Meloni.
Und also zurück bitte an den Herd,
genau,
und kümmere dich um dein Kind.
Da war sie natürlich trotzig, das ist natürlich auch sympathisch, das fanden auch Politikerinnen anderer Parteien sympathisch und das hat sie sich nicht bieten lassen und ist daraufhin erst recht eingestiegen in den Wahlkampf. Also das hat vielen dann Respekt abgenötigt.
Dieses sorgsam komponierte Image von Giorgia Meloni, das täuscht ja auch viele PolitikerInnen in Europa. Und die freuen sich natürlich, dass Meloni an der Seite der Europäer steht, wenn es um die Ukraine geht. Aber gerade weil Italien ja mitten in Europa liegt, wäre es da nicht total wichtig, dass wir dieses Engels-Image da mal hinterfragen und schauen, was da wirklich in Italien los ist?
In Italien ist mein Eindruck, ist schon etwas, und das halte ich auch wirklich für gefährlich, im Umbruch, weil ja Verfassungsänderungen anstehen. Und das sollte man überhaupt nicht unterschätzen. Man muss sich die innenpolitische Situation anschauen, um Giorgia Meloni zu verstehen und um auch zu begreifen, welches ihre Agenda ist. Sie will einfach eine neue Rechte in ganz Europa etablieren. Und diese Verfassungsänderungen, die halte ich wirklich für sehr, sehr bedenklich. Eine Justizreform, die einen politischeren Zugriff auch auf die Staatsanwaltschaft und die Richterschaft erlauben würde, die sehr kompliziert ist. Es ist nicht mal ein Quorum erforderlich. Das wird jetzt passieren im Frühjahr. Da wird schon sehr lautstark für getrommelt, auch sehr polemisch, hochproblematisch. Und noch eine weitere Reform, die erlauben würde, dass die Ministerpräsidentin direkt gewählt wird. Und auch das ist schwierig. Und die italienische Verfassung, das halte ich für ganz zentral, ist nach dem Krieg entstanden von Widerstandskämpfern und Widerstandskämpferinnen, von Vertretern ganz unterschiedlicher politischer Richtungen, den Liberalen, den Kommunisten, den Katholiken, alle Couleurs, vertreten aus der Erfahrung des Zweiten Weltkrieges, des Zerwürfnisses, wollte man vermeiden, dass es jemals wieder einen starken Mann oder eine starke Frau an der Spitze des Landes gibt. Und deswegen sieht die italienische Verfassung so aus, wie sie aussieht. Und wenn man Hand an die Verfassung legt, dann wird es wirklich ernst. Und insofern ist es ganz wichtig, da achtsam zu sein, auch von außen.
Ganz herzlichen Dank, Maike Albart, für das total interessante Gespräch, für den super interessanten Artikel. Lest ihn alle. Und ja, alles Gute, bis zum nächsten Mal.
Ja, vielen Dank für die Einladung. War mir ein großes Vergnügen.
Unser Hunger nach Energie, nach Strom wächst und wächst. Nicht zuletzt durch den Boom der künstlichen Intelligenz. Und auf der Suche nach günstigem Strom sehen immer mehr Staaten wie die USA, Frankreich, aber auch Großbritannien in der Atomkraft wieder eine Lösung. Die Risiken von Atomkraft, die werden dabei meist heruntergespielt. Dabei ist das katastrophale Reaktorunglück im japanischen Fukushima, das schwerste seit Tschernobyl, gerade mal 15 Jahre her. Ich freue mich, dass der Physiker und Politikwissenschaftler Jochen Ahlswede heute hier im Podcast ist, um mit mir über diese Renaissance der Atomkraft zu sprechen. Er ist Abteilungsleiter im Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung. Hallo Jochen.
Ja, hallo, ich freue mich, hier zu sein.
Ja, im März 2011 war das, dass es im japanischen Fukushima nach einem Erdbeben und einem darauffolgenden Tsunami zu einem der bislang schwersten Reaktorunglücke kam. Die Folgen sind ja bis heute noch nicht behoben. Weltweit hat das einen Schock ausgelöst. Kurz darauf beschloss Deutschland auszusteigen aus der Atomenergie. Das war eine ganz klare Entscheidung. Aber seit einiger Zeit, auch in Deutschland, ist zu beobachten, dass Atomkraft wiederentdeckt wird und so als Allheilmittel gepriesen wird. Was ist da passiert? Also ist unser Gedächtnis so kurz? Wie kommt es zu dieser Renaissance?
Ja, 15 Jahre nach Fukushima scheint das so zu sein, dass das gesellschaftliche Gedächtnis für die Risiken, die mit dieser Technologie einhergehen, tatsächlich relativ kurz ist. Auch 40 Jahre Tschernobyl haben wir als Jahrestag demnächst im April. Das heißt, wir haben zwei große Reaktorunfälle auf der Welt schon gehabt, neben anderen, die davor waren, die noch weiter in der Geschichte zurückliegen und vergessen worden sind eigentlich. Aber das heißt, wir haben hier nach wie vor eine Hochrisikotechnologie, über die wir reden, wenn wir über Atomkraft reden. Und das gilt auch für die neuen Entwicklungen, dass auch die bergen Risiken.
Also da meinst du jetzt ganz speziell diese neuartigen Mini-Atomreaktoren, die Small Modular Reactors, SMR, die gerade einen ziemlichen Hype erfahren. Was ist da dran?
Ja, das Interessante ist, wenn man sich sozusagen diese Reaktortechnologieentwicklung anschaut, dass normalerweise ja so große Atomkraftwerke ab den 1960er Jahren sozusagen gebaut worden sind in der Welt, weil man dachte eigentlich, man muss große Anlagen bauen, die dann entsprechend wirtschaftlich arbeiten. Es hat sich dann herausgestellt zunehmend, dass ja diese Anlagen aber sehr teuer sind und die Industrie hat zunehmend jetzt umgeschwenkt seit einiger Zeit und sieht eben in so kleinen, am besten am Fließband produzierten Reaktoren die neuen wirtschaftlich interessanten Möglichkeiten.
Okay, und das heißt, dass man sie in großen Stücken produzieren kann, vielleicht sogar am Fließband, deswegen heißen sie auch modular.
Genau, es sind kleine Reaktoren, haben dann vielleicht eine Leistung, die nur ein Bruchteil oder ein Zehntel von einem großen Reaktor ist möglicherweise, aber die dann sozusagen in hoher Stückzahl in der Welt verteilt werden sollen, wenn es nach der Industrie und nach einigen Staaten geht. Aber diese kleinen Reaktoren funktionieren häufig sehr ähnlich wie die großen, die wir kennen. Und da gibt es auch durchaus Sicherheitsverbesserungen. Aber am Ende des Tages bleibt es trotzdem eine Anlage, wo hochradioaktive Stoffe produziert werden, die sowohl Sicherheitsrisiken im Betrieb haben und gar nicht zu sprechen davon, dass es, wenn es mal zu Angriffen kommen sollte, das sehen wir ja in der Ukraine jetzt seit einigen Jahren, was für eine schreckliche Situation das ist, wenn Atomkraftwerke Teil von militärischen Auseinandersetzungen werden. Das Risiko wird immer da sein und das ist auch bei diesen kleinen Anlagen natürlich da.
Also aber man verspricht sich und den anderen ein kleineres Risiko, ne? Gibt es die Modelle denn eigentlich schon? Also hat man irgendwo schon Erfahrungen sammeln können, bevor das jetzt so in Serie geht?
Also bis auf Prototypen, die es in China und in Russland gibt, ganz wenige gibt es sie nicht bisher. Es sind sozusagen wirklich Vorstellungen und Konzepte, die aber noch weit von einer großtechnischen Realisierung entfernt sind. Die Wirtschaftlichkeit ist nochmal eine ganz andere Frage. Da muss man auch ein großes Fragezeichen dran machen, ob die am Ende wirklich auch tatsächlich konkurrenzfähig sind. Aber ich gucke jetzt mal vor allem auf den Aspekt der Sicherheit. Und dort muss man einfach sagen, also wenn sie einen Unterschied machen sollten, das ist ja gewünscht sozusagen für die Bekämpfung des Klimawandels, dann müsste man davon hunderte, tausende Anlagen auf der ganzen Welt bauen. Und das geht einfach natürlich mit zusätzlichen Risiken einher. Das kann man nicht wegreden.
Einfach, weil natürlich an mehreren Orten die dann stehen und weil sie nicht genauso viel produzieren wie ein großes Werk, ne?
Ganz genau, ja. Und weil viele von den Konzepten davon ausgehen, dass sie weniger Sicherheitspersonal brauchen, weniger sozusagen Notfallvorsorgemaßnahmen brauchen, weil sie sicherer sein, so die Argumentation der Industrie. Aber das sehe ich nicht, dass die wirklich so einen entscheidenden Sicherheitsfortschritt machen. Aber die Industrie muss natürlich das auch ein Stück weit sagen, weil sonst kann sie auch keine Einsparung gegenüber den bestehenden Anlagen vorweisen.
Wie viel billiger wäre das denn wirklich? Oder ist das zu hypothetisch, um das zu beantworten?
Es ist eine Abschätzung gemacht worden vor einigen Jahren im Auftrag des Bundesamtes, für das ich arbeite. Dort ist im Wesentlichen rausgekommen, dass man eine sehr hohe Stückzahl erstmal bauen müsste. Da war von einigen Tausend, etwa 3000 die Rede, die man bauen müsste, um überhaupt die Lerneffekte, die Skaleneffekte zu erzeugen, um auf das Kostenniveau der jetzigen Atomkraftwerke zu kommen. Das heißt also, sie scheinen nicht unbedingt günstiger zu werden. Und einem muss klar sein, dass es sehr, sehr viele Anlagen sein müssten, wenn man überhaupt das jetzige Niveau der durchaus nicht günstigen Atomenergie erreichen möchte.
Aber so eine Zukunftstechnologie möchte natürlich auch niemand verpassen. Die EU investiert da auch sehr viel Geld in die Erforschung dieser Mini-Atomkraftwerke. Und gerade die Industrie sieht darin ja auch eine große Chance, um den wachsenden Bedarf an Energie zu decken. Also wenn man jetzt in die USA guckt, Google und Meta, die planen ja schon direkt ihre eigenen Kraftwerke. Und solche großen Unternehmen, die rufen natürlich auch danach, dass das alles möglichst leicht gehen muss, also dereguliert werden soll.
Ja, ich glaube, da sind wir an einem ganz entscheidenden Punkt, den wir gerade sehen, wenn man international sich umguckt und in den Fachgremien sich umguckt. Fukushima, um da nochmal darauf zurückzukommen, auf den Anfang des Gesprächs, eine der entscheidenden Ursachen für Fukushima, für die Reaktorkatastrophe in dieser Größenordnung war, dass Sicherheitsanforderungen nicht durchgesetzt worden sind von der Regulierungsbehörde gegenüber dem Betreiberunternehmen TEPCO. Es hätte trotzdem zu einem großen Unfall kommen können. Aber man kann auch schon sagen, hätte man das umgesetzt, hätte man für entsprechende Tsunami-Vorsorge am Standort gesorgt, dann hätte möglicherweise der Umfang dieser Katastrophe mit 3 geschmolzenen Reaktorkernen vermieden werden können.
Also was ich gelesen hatte, war irgendwie für 5,7 Meter hohe Wellen war vorgesorgt, aber am Ende waren die Tsunami-Wellen 14 Meter hoch.
Genau. Das hat die japanische Untersuchungskommission im Nachgang auch aufgearbeitet. Das hätte man wissen können und das hätte auch eine Behörde gegenüber einem Betreiber durchsetzen können, dass es da zum Beispiel höhere Mauern gibt, um sozusagen für die Tsunami-Vorsorge zu sorgen tatsächlich. Aber es gibt einen Grund zur Annahme, dass man dort nicht sauber reguliert hat, nicht im Sinne der Sicherheit reguliert hat. Und genau das sehen wir jetzt auch tatsächlich sich andeuten in der Welt und in den USA tatsächlich sogar unter der Trump-Administration besonders stark auch durchgeführt, dass Regulierungsbehörden für den zivilen Bereich der Atomenergie wirklich systematisch ausgehöhlt werden. Und der Druck, dass man diese neuen Reaktorkonzepte jetzt tatsächlich in Betrieb nehmen kann, so groß wird, dass eben Sicherheitsbedenken weggewischt werden. Ja. Vor allem geht es darum, überhaupt erstmal zu demonstrieren, dass diese ganzen neuen Ideen, die zum Teil gar nicht neu sind, zum Teil sind diese Reaktorideen auch schon aus den 50er, 60er Jahren, aber es geht darum, der Industrie und bestimmten Staaten jetzt überhaupt zu demonstrieren, dass es möglich ist, dass man liefern kann und diese Reaktoren überhaupt funktionieren. Da reden wir aber von wirklich ungeprüften Konzepten, für die es keine Betriebserfahrung zum Teil gibt. Und da sehen wir jetzt, dass es eben großen Druck gibt, natürlich auch auf Regulierungsbehörden, das möglich zu machen, sage ich mal, nicht zu viele Steine in den Weg zu legen. Und wie gesagt, in den USA sehen wir, dass wirklich die zivile Regulierungsbehörde, die Nuclear Regulatory Commission dort wirklich systematisch entmachtet worden ist.
Das war ja eine der spektakulären Maßnahmen von dieser DOGE-Regulierungsbehörde von Elon Musk, ne? Also kann man sagen, dass das NRC quasi entmachtet ist?
Ja, da gibt es verschiedene Maßnahmen, die getroffen worden sind, die Auswechsel der Führungsebenen, dass Mitarbeiter abgebaut worden sind, dass entsprechende Fachkomitees nicht mehr in der Weise mitsprechen können wie bisher. Und auch alle Entscheidungen, die sicherheitsgerichtet sind und die das sicherheitstechnische Regelwerk betreffen, jetzt ja, von der politischen Ebene, sprich vom Weißen Haus, freigegeben werden müssen. Das ist natürlich sozusagen ein massiver Eingriff in die Facharbeit einer Sicherheitsbehörde. Und Dann gibt es auch noch Vorgänge da, die besonders sorgenvoll machen, und zwar, dass die Behörde zum Teil dann gar nicht mehr zuständig ist, sondern das Energie- oder Verteidigungsministerium faktisch die Genehmigung ausspricht für Pilotreaktorprojekte.
Die dann aber auch großes Interesse daran haben, dass das läuft und das nicht zu kritisch
gibt. Die natürlich großes Interesse daran haben, die aber auch nie eine Genehmigung für ein Nuklearkraftwerk ausgesprochen haben, die also keine Erfahrung damit haben, sozusagen mit Genehmigungsverfahren. Und das sind zugegebenermaßen in den USA wirklich sehr extreme Entwicklungen, aber wir sehen das eben auf jeden Fall, das kann man glaube ich sagen, dass der Druck wächst, eben nicht zu viele Sicherheitsbedenken voranzustellen oder Sicherheitsfragen zu stellen, um eben diese neuen Technologien gängig zu machen. Und das ist aus meiner Sicht eine sehr gefährliche Entwicklung, wenn das sich tatsächlich verbreitet auf der Welt und die Sicherheitsbehörden damit praktisch an die kurze Leine genommen werden.
Du hast das ja gerade erwähnt, Ukraine. In der Ukraine sehen wir ja quasi, was passiert, wenn ein Land, das Atomkraftwerke hat, sich im Krieg befindet. Wir haben Fukushima ja schon ein paar Mal genannt. Das war eine Naturkatastrophe. Und diese Naturereignisse, die werden ja auch künftig aufgrund der Klimakrise noch häufiger vorkommen. Das heißt, wir müssen auch weltweit damit rechnen, dass auch Atomkraftwerke noch viel mehr in Gefahr geraten.
Also eigentlich müssten doch dann die Sicherheitsvorkehrungen noch viel strenger sein als früher.
Ja, ich denke auch, dass viele Menschen, die damit zu tun haben, auch mit Reaktorentwicklungen, auch sicherlich sichere Anlagen bauen wollen. Ich will das gar nicht unterstellen, dass das nicht der Fall ist. Aber trotzdem zeigt einfach die historische Erfahrung, dass es den ganz starken Check und die Prüfung geben muss von Institutionen, die kein wirtschaftliches oder politisches Interesse an so einem Projekt haben. Weil sonst ist die Sicherheit nicht an erster Stelle. Und genau das ist die Meinung, die man oft hört in diesem Zusammenhang, dass die Sicherheitsbehörden zu viele Hürden in den Weg legen würden für diese neuen Reaktoren. Und aus meiner Sicht sind diese Hürden eigentlich eine bitter gezogene Lehre aus der Vergangenheit, aus den Reaktorkatastrophen Fukushima, Tschernobyl, Windscale etc., die es aus gutem Grund gibt.
Was ist denn die Rolle der internationalen Atomenergiebehörde? Könnte man nicht auch da ein bisschen mehr Verantwortung dann von dieser Organisation verlangen?
Ja, die Internationale Atomenergieorganisation hat zwei Aufträge qua Satzung. Also sie ist zum einen dafür zuständig, eben für Sicherheitsfragen zu sorgen, also auch den Austausch zwischen den Mitgliedstaaten für die Verbesserung der Sicherheit durchzuführen. Aber auf der anderen Seite eben auch die Durchführung und die Erweiterung von Kernenergie zu unterstützen. Das heißt, sie hat zwei Hüte auf, die auf nationalstaatlicher Ebene in den meisten Fällen und insbesondere in der EU auch aus gutem Grund streng voneinander getrennt sind. Und das heißt, die IAEO hat eine besondere Stellung, die man aus meiner Sicht schon hinterfragen muss, in der Form, als dass sie diesen Trennungsgrundsatz eben nicht einhält und sich in der Vergangenheit auch sehr deutlich eben für den Ausbau von Kernenergie eingesetzt hat. Das ist ihr nicht vorzuwerfen, weil das ist ihr Auftrag. Fakt bleibt aber, dass die IAEO eine Vermischung von Förderinteressen mit Sicherheitsinteressen in ihrer Institution hat, die ja in der EU zum Beispiel durch eine entsprechende Richtlinie bewusst ausgeschlossen worden ist.
Also über eine Sache müssen wir noch sprechen. Das ist die Frage der Entsorgung. Die wird ja irgendwie auch gerne ausgeklammert. Wenn ich mir jetzt vorstelle, wir haben überall so kleine Mini-Atomkraftwerke, die so niedlich klingen, aber die produzieren ja auch Müll. Ist das überhaupt ein Thema?
Das ist ein Thema, oder das wird zunehmend ein Thema, sage ich mal. Das ist so nach und nach gekommen, auch durch viele Fachleute, die immer wieder darauf hingewiesen haben, dass man Vorsorge treffen muss für die nuklearen hochradioaktiven Abfälle, die auch aus diesen Reaktoren kommen werden.
Das ist ja auch eine Sicherheitsfrage, ne?
Das ist auch eine durchaus sehr entscheidende Sicherheitsfrage, weil das die Abfälle sind, die dann wirklich über in menschlichen Maßstäben unbegrenzte Zeit praktisch radioaktiv sind und entsorgt werden müssen. Und wir sehen, wie schwer sich die Welt damit tut, viele, viele Staaten damit tun, sichere Entsorgungsmöglichkeiten zu finden. Wir haben weltweit immer noch kein betriebsbereites Endlager für radioaktive Abfälle. Wir haben einige Staaten, die inzwischen nah dran sind, aber wir haben es derzeit noch nicht. Und wir haben immer weitere Mengen, die produziert werden, die in Zwischenlagern lagern, das heißt in Hallen oberirdisch. Und diese Abfälle müssen natürlich, für die muss eine langfristige Lösung gefunden werden, vor allem in Form einer tiefen geologischen Endlagerung. Und das gibt es in den meisten Ländern noch nicht. Wenn ich auf die neuen Reaktoren schaue, kommt noch ein weiteres Problem hinzu, das gerne mal so ein bisschen eher nebensächlich behandelt wird. Diese Reaktoren produzieren zum Teil neuartige Formen von radioaktiven Abfällen. Nicht die abgebrannten Brennstäbe in der Form, wie wir sie aus den bestehenden großen Anlagen kennen, sondern zum Beispiel hochradioaktive Salzschmelzen. Das ist sozusagen ein Konzept, Das heißt, das hat ganz andere Anforderungen an die dann Endlagerung. Das hat man bisher noch nicht technisch durchgeprüft und dafür Vorsorge getragen. Das heißt, es geht nicht nur darum, dass zusätzliche Mengen durch diese Reaktoren erzeugt werden würden, sondern auch die Qualität der Abfälle ist eine andere. Und das heißt, auch Staaten, die vielleicht an der Endlagerfrage schon dran sind oder schon weit sind, müssten dann ganz neu überlegen, gehen diese Abfälle überhaupt in das Endlager, das wir vorgesehen haben? Müssen wir ein neues Endlager vielleicht dafür bauen, weil es die Sicherheitsmaßstäbe nicht hergeben dort? Das heißt, eine ganze Reihe von Fragen, um das als Fazit zu ziehen, ganze Reihe von Fragen, die mit diesen Reaktoren einhergehen, die man aus meiner Sicht mindestens lösen muss, bevor man in die Technologie einsteigt, wenn man es schon macht und in das Risiko einsteigen will, diese Anlagen, dann muss man mindestens diese Fragen vorsorglich gelöst haben und nicht erst danach.
Der Anlass für unser Gespräch und für deinen Artikel ist ja der Jahrestag von Fukushima. Was für Lehren kann man da eigentlich noch draus ziehen, wenn weltweit und selbst in Japan wieder auf Atomkraft gesetzt wird?
Ja, ich würde mir wünschen, dass man sich daran erinnert, was für ein entscheidender Einschnitt das war, diese Art von Katastrophen, die passiert sind. Und auch in der Wahrnehmung daran, was an diesen Orten alles noch nicht wieder gut ist. Wenn man sich in Fukushima bewegt, dann ist das ja eine riesige Anlage, die noch für viele, viele Jahrzehnte betrieben werden muss, um dort die Reaktoren abzubauen. Das heißt, das betrifft noch ganz viele Menschen, die dort auch vor Ort sind. Und ich würde mir wünschen, dass, wenn man über neue Technologien diskutiert, das wirklich in vollem Bewusstsein dafür tut, was wir schon in der Welt an Katastrophen durchlitten haben und sie nicht nochmal durchleiden wollen. Das Allermindeste ist, die Lehren daraus zu ziehen, dass man, wenn man Hochrisikotechnologien betreibt, eine ganz, ganz starke und unabhängige Sicherheitsregulierung dafür benötigt und dass wir diese Fehler, die gemacht worden sind, nicht wiederholen.
Herzlichen Dank. Das war Jochen Alswede. Er ist Physiker und Abteilungsleiter im Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung.
Ja, gerne, hat mich gefreut.
Danke fürs Kommen. Das war's mit den Interviews. Wir hoffen, dass die Gespräche euch Lust gemacht haben auf die Artikel und auf weitere Artikel im Heft. Anne-Britt und Albrecht, ihr seid in Gedanken schon beim Heft im April, oder?
Ja, immer. Man steigt ja quasi gleich nach dem Ende des gemachten Heftes, das wir lustigerweise heute noch gar nicht auf dem Tisch haben, da wir das sprechen.
Ja, also wir warten jetzt, auf diese lila Farbe
kommt,
eigentlich.
Aber in Kürze kommt's. Aber wir machen natürlich gleich das Nächste. Und die Zeit rast und wir haben schon wieder vieles auf dem Tisch.
Genau, ganz wichtig wird zum Beispiel ein Text sein zu der so wichtigen Wahl in Ungarn. Aber wir schauen auch nach Portugal, wo vor kurzem der gemäßigte Sozialist António José Seguro die Präsidentschaftswahl gewonnen hat, wo aber auch die Rechtspopulisten im Aufwind sind und immerhin ein Drittel der Stimmen geholt haben bei der Präsidentschaftswahl. Und dem werden wir uns mit einem Text widmen.
Ja, und daneben kann man vielleicht schon jetzt ankündigen, ein Stück, das eine lange Linie fortsetzt, nämlich von Robert Kagan, dem Vordenker der Neokons. Viele können sich erinnern mit seiner großen Polemik Mars gegen Venus. Mars, das war Amerika, der Machtkontinent, und wir, die Venus, Europa, als der Kontinent der Machtlosigkeit. Das war die Polemik zu dem verheerenden Irakkrieg, die er schrieb. Aber mittlerweile ist Kagan, wie viele andere ja durchaus, ein großer Kritiker von Donald Trump geworden. Und er schreibt einen alarmierenden Text, in dem er die Prognose wagt, Trump wird die Macht versuchen, nicht loszulassen. Es ist eine Politik, die zu Lasten Amerikas geht. Amerika unterschätzt völlig, was es für Amerika bedeutet, wenn die regelbasierte Weltordnung am Ende ist, weil alle Staaten dann versuchen werden, in großem Maße auch gegen Amerika Politik zu machen und Amerika eigentlich ein großer Profiteur der Nachkriegszeit war. Das stellt Kagan in einen großen Zusammenhang und ist ein unwahrscheinlich spannender Text und wir freuen uns schon drauf, der kommt im April. Und vielleicht darf man gleich sagen, jeder merkt wahrscheinlich schon, wir haben so viele gute Texte schon in dem Märzheft. Das Aprilheft wird auch nicht schlechter, beileibe nicht. Jeder ist doch herzlich eingeladen, unsere Blätter-Osteraktion zu tätigen. Da kann man drei Hefte gleich, drei Monate lang, print und digital für nur 18 Euro bekommen. Also ein fast unschlagbares Angebot. Und dazu gibt es eine kleine Osterüberraschung. Also alle Hörer sind eingeladen, diese kleine Aktion zu unterstützen. Wir freuen uns.
Das verlinken wir natürlich auch weiter unten im Podcast. Ja. Herzlichen Dank euch beiden fürs Mitmachen.
Danke
dir.
Ja. Sehr schön.
Und herzlichen Dank, liebe Hörerinnen und Hörer, dass ihr bis jetzt dabei wart, dass ihr mit Interesse zugehört habt. Wenn ihr wollt, hören wir uns Ende März wieder. Bis dahin alles Gute.
Tschüss.
Bis dann. Tschüss.